Deutschlandfunk. Das Feature.
Mein Urgroßvater Viktor ist geköpft worden. Darüber wurde in unserer Familie nicht gesprochen. Ich habe erst als Erwachsene zum ersten Mal davon gehört. Im Morgengrauen des 17. August 1943 richtete ihn der Henker Johann Reichert im Lichthof des Landgerichts Stuttgart mit dem Fallbeil. 6 Wochen zuvor war er in Straßburg unter Vorsitz von Roland Freisler, dem Präsidenten des Volksgerichtshofs, zum Tode verurteilt worden, wegen sogenannter Vorbereitung zum Hochverrat. Dieses NS-Unrechtsurteil will ich nicht hinnehmen. Viktor, mein Urgroßvater, sollte von der deutschen Justiz offiziell rehabilitiert werden.
Herzlich willkommen im Service Center der Berliner Verwaltung.
Die Vermittlung der Justizbehörden, Platz 66, schönen guten Tag.
Carmen Eckert, schönen guten Tag. Ich möchte ein Urteil aufheben lassen.
Na, da muss es ja ein Aktenzeichen da geben für.
Das ist ein altes Urteil des Volksgerichtshofs.
Na, was haben Sie denn da? Haben Sie da irgendwas?
Da habe ich leider kein Aktenzeichen. Das ist ein Urteil, was vor 70 Jahren gefällt worden ist.
Und ich bin jetzt etwas irritiert. Und das Kammergericht, die sollen das aufheben? Bei mir ist das vollkommen fremd, was Sie mir sagen. Also welches Gericht? Was hatten Sie gesagt? Wer hat das Urteil gesprochen?
Der Volksgerichtshof 1943.
1943. Darf ich mal fragen, in welche Richtung ging das denn dann?
Es geht um einen Georg Viktor Kunz, der zum Tode verurteilt worden ist.
Auf politischer Ebene, also wegen Volksfall, also irgendwas in die Richtung. Bleiben Sie mal kurz dran. Ich horche mal ganz kurz bei einer Kollegin nach, ob die da eine Idee hat. Bleiben Sie mal kurz dran, bitte, ja?
Viktors Kopf. Vom Umgang mit einem NS-Unrechtsurteil. Ein Feature von Carmen Eckert.
Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof. Aus der Anklageschrift.
Georg Goss, genannt Kunz, aus Mühlhausen im Elsass, unbestraft, klage ich an, mit Gewalt die Verfassung des Reichs zu stürzen, vorbereitet zu haben. Wobei die Tat darauf gerichtet war, einen organisatorischen Zusammenhalt herzustellen. Die Wehrmacht zur Erfüllung ihrer Pflicht untauglich zu machen, der feindlichen Macht Vorschub zu leisten.
Roland Freisler aus dem Urteil des Volksgerichtshofes.
Georg Goss, genannt Kunz, in seinem Leben nacheinander Verräter an deutschen Kriegssoldaten, spartakistischer Terrorist und Volksverräter, hat 1942 dem Kriegsfeind des Reiches durch hochverräterische Umtriebe und dadurch geholfen, dass er Ölpumpen für Flugzeugmotoren beschaffte und weitergab. Er wird deshalb als Volksverräter mit dem Tode bestraft und ist für immer ehrlos.
Fernschreiben der Geheimstaatspolizei Straßburg.
An den Herrn Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin. Betrifft Georg Kunz. Einem Gnadenerweis gegen den Obergenannten kann ich aus sicherheitspolizeilichen Gründen nicht zustimmen, da die hochverräterische Tätigkeit und Feindbegünstigung gerade im Elsass einen derartigen Umfang angenommen hat, dass Milde vollkommen unangebracht ist.
Mein lieber Freund Alfred, die Würfel sind gefallen, die letzte Nacht angebrochen. Gefasst trete ich, getreu meiner Überzeugung, den letzten Gang an. Allen, die mir gut sind, sende ich nochmals die herzlichsten Grüße. Möge ein baldiger Frieden alle Wunden heilen. Das Sterben ist nicht so schwer, wenn man seiner selbst treu bleibt.
Unsere Familie erfährt nichts von der Verurteilung des Georg Viktor Kunz. Sein Abschiedsbrief kommt nie an. Viktor, mein Urgroßvater, sei verschollen, so lautet die Familiensaga nach dem Krieg, jahrzehntelang. War es Scham oder Angst der Anverwandten, in das Umfeld eines Terroristen hineingezogen zu werden? Es war in der restaurativen Nachkriegszeit ein Makel, wenn ein Familienmitglied als Volksverräter hingerichtet worden war. Aber warum musste das so lange totgeschwiegen werden? Erst 70 Jahre später deckt mein beharrliches Nachfragen die Hintergründe seines Schicksals auf. Gibt es irgendeinen Weg, meinen Urgroßvater, den Widerstandskämpfer Georg Viktor Kunz, zu rehabilitieren? Seine für immer aberkannte Ehre wiederherzustellen? Wie geht das, ein nationalsozialistisches Unrechtsurteil aufheben zu lassen? Ein weiterer hilfloser Anlauf beim Kammergericht in Berlin, dem höchsten Berliner Gericht. Das war es auch damals schon in der Nazi-Zeit.
Ja, Eckhardt, schönen guten Tag. Ich bin von der Verwaltung mit Ihnen verbunden worden. Ich möchte ein Gerichtsurteil aufheben lassen.
Na, da sind Sie hier schon mal doch wieder richtig. Die Sache ist nur die, dass wir keinerlei Unterlagen vor 45 mehr haben. Und ich kann Ihnen nicht mal sagen, wer für sowas zuständig wäre.
Georg Viktor Kunz wird 1885 in Marseille als unehelicher Sohn des deutschen Generalkonsuls in Frankreich, Georg Baron von Oertzen, und dessen Hausdame Hermine Kunz geboren. Die ersten Lebensjahre verbringt das Kind in einem Findelheim. Der Baron verheimlicht seinen einzigen Sohn. Er lässt den Bastard gegen Zahlung einer Geldsumme aus Frankreich wegschaffen. Der kleine Georg Viktor Kunz wird mit der beim Standesamt Marseille gefälschten und auf den Namen Georg Goss ausgestellten Geburtsurkunde nach Heidelberg gebracht. Er kommt bei Hermines Mutter, also seiner Großmutter, unter. Er ist ein intelligenter, sprachbegabter Schüler und würde gerne Maschinenbau studieren. Dieser Wunsch wird ihm verwehrt, obwohl die Familie gut situiert ist.
Meine unglückseligen Familienverhältnisse haben mich dazu getrieben, was ich bin und was ich treibe. Ich hasse alles, was über mir steht. Niemand hat das Recht, über jemand anderem zu stehen. Noch nicht einmal ein Handwerk hat man mich lernen lassen.
Als 15-Jähriger haut Viktor von zu Hause ab und lernt Stockmacher. Er tritt der sozialistischen Arbeiterjugend bei und beweist sich bald als mitreißender und gefragter Redner auf sozialistischen Kongressen. Georg Viktor Kunz und Alma Anna Hay, meine Uroma, heiraten 1910 in Heidelberg.
Wir wohnten zusammen in Heidelberg, dann in Stuttgart und kamen 1914 nach Kassel. Wir waren sehr arm. Mein Mann verdiente Geld als Stockmacher und leitete den Deutschen Holzarbeiterverband.
Sie bekommen drei Kinder. Harry, Helmut und als drittes Hella, die Mutter meines Vaters.
Bei Ausbruch des Krieges 1914 wurde er eingezogen und kam mit einer Fuhrparkkolonne von Kassel nach Russland.
Der erklärte Kriegsgegner Kunz verbringt 3 Jahre an der Front in Russland.
Auszüge aus einem in Haft geschriebenen Lebenslauf. Ich mag die Schreckensbilder nicht schildern, welche auf allen Kriegsschauplätzen geschehen, aber immer intensiver wuchs der Hass und Groll gegen die Unterdrücker. Und ich war einer der Ersten, der an der Front mit der Propaganda begann. Ostern 1917 kam ich von der Front zurück. Mit eisernem Willen hielt ich mich in der Garnison zum Zwecke der Agitation. So hatte ich am 12. Januar 1918, wo meine Kompanie anlässlich der großen Streiks gegen die Arbeiter alarmiert war, schon meine ganzen Kameraden auf meiner Seite. Wir Eingeweihten wussten schon im Sommer 1918, dass spätestens im Spätherbst der Zusammenbruch erfolgen müsste.
Die Revolutionszeit nach dem Ersten Weltkrieg erlebt Viktor in Berlin. Er wird zum Sprecher des Soldatenrats in Spandau gewählt und steht mit Karl Liebknecht in Verbindung. 1920 schließt er sich der KAP an, der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands, die aus dem linken Flügel der KPD hervorgegangen ist. Und er leitet die Allgemeine Arbeiterunion, die anarcho-syndikalistische Gewerkschaftsorganisation der Partei. Kunz lehnt die Diktatur einer Partei nach sowjetischem Vorbild ab und tritt für eine Räterepublik mit kollektiver Selbstverwaltung ein.
Der Oberreichsanwalt aus der Anklageschrift März 1943.
Während des Kapputsches in Berlin setzte sich Kunz in Großkundgebungen offen für den Aufstand der Kommune ein. Er knüpfte im ganzen Reichsgebiet politische Verbindungen an. Befand sich 1920 anlässlich des polnisch-sowjetischen Krieges als Berichterstatter der KAP im Stabe der Roten Armee. Er wurde nach Heidelberg entsandt, um in Südwestdeutschland und den besetzten Gebieten die KAP aufzubauen.
1922 zieht Viktor in die französisch besetzte Pfalz, in die Arbeiterstadt Ludwigshafen. Arbeitslosigkeit, Streiks und große Armut bestimmen den Alltag in der Region. Er lässt seine Familie in Kassel zurück. Mein Urgroßvater ist anscheinend ein charismatischer Redner und vermag Massen, meist Erwerbslose, für seine Ideen zu begeistern. Innerhalb kurzer Zeit schließen sich mehrere tausend neuer Mitglieder seiner Gewerkschaft an. Es ist die Zeit der Räterepubliken.
Er soll auf die arbeitende Bevölkerung in Ludwigshafen einen derart großen Einfluss ausgeübt haben, dass im Juni 1923 die Arbeiterschaft in seiner Abwesenheit wegen eines gegen ihn herausgegebenen Flugblatts sich im öffentlichen Aufruhr zusammenrottete, etwa 26 Polizeireviere überfiel und die Vernichtung der Flugblätter erzwang. Mit Hilfe der aufgeputschten Arbeiterschaft in Ludwigshafen, vor der er auf einer Kundgebung vor 35.000 Personen auf dem Ruprechtsplatz sprach, übernahm er die Leitung der Stadt Ludwigshafen und ließ sämtliche städtischen Dienststellen durch seine Genossen besetzen. Fast ein halbes Jahr dauerte seine Herrschaft über die Stadt.
Im selben Herbst schließt sich Kunz der pfälzischen Separatistenbewegung an. Ihr Ziel? Der Austritt der Pfalz aus dem Deutschen Reich. Im November 1923 ruft Franz Josef Heinz Orbis in Speyer die Regierung der Rheinischen Republik Autonome Pfalz aus. Georg Viktor Kunz wird Minister für Arbeitswesen. Er führt eine eigene Währung ein. Zusätzlich übernimmt er die Leitung der Gendarmerie. Ein Kommando, bezahlt von der bayerischen Regierung, ermordet den Separatistenführer Heinz Orbis und mehrere Mitglieder der autonomen Regierung. Im Februar 1924, nach nicht einmal 100 Tagen, beschließen die alliierten Siegermächte das Ende der autonomen Pfalz.
Aus dem Gnadengesuch. Vorgetragen von Rechtsanwalt Karl Burger. Juni 1943. In Ludwigshafen habe Kunz während der etwa 6 Monate, innerhalb welcher er dort die Herrschaft hatte, keinerlei Gewaltakt begangen oder in irgendeiner Beziehung in seinem persönlichen Interesse gehandelt. Er habe im Gegenteil seinen zweifellos ungeheuren Einfluss, allerdings im Rahmen seiner kommunistischen Weltanschauung, lediglich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung und zur Verhinderung jedes Gewaltaktes eingesetzt.
Carmen Eckhardt, guten Tag. Und zwar möchte ich ein Urteil aufheben lassen, ein nationalsozialistisches Unrechtsurteil. Mhm. Und wollte nachhören, wie ist das Prozedere?
Also einen solchen Fall hatte ich ehrlich gesagt noch nie gesehen oder gehört.
Und ich habe ungefähr schon 20 Mal angerufen.
Wenn Sie wollen, beantragen Sie es einfach hier und dann werden wir sehen, was die Strafsenate daraus machen.
An die Präsidentin des Kammergerichts Berlin, Frau Monika Nöhre. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich stelle den Antrag, das Urteil des Volksgerichtshofs vom 2. Juni 1943, soweit es den Verurteilten Georg Goss, genannt Kunz, betrifft, aufzuheben. Georg Goss' amtlich eingetragener Name lautet Georg Viktor Kunz. Er war mein Urgroßvater. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Georg Viktor Kunz über den Weg der Urteilsaufhebung des nationalsozialistischen Unrechtsurteils zu rehabilitieren. Hochachtungsvoll. Mein Urgroßvater gibt nach dem Ende der autonomen Pfalz nicht auf. Er initiiert Streiks gegen die BASF für die Beibehaltung des 8-Stunden-Tages. Er gründet die RAP, die Rheinische Arbeiterpartei. Diese sozialistische Partei mit einem eher gemäßigten Programm verfolgt eindeutig separatistische Ziele. Sie wird auf Druck der französischen Besatzungsbehörde wenige Monate später aufgelöst. Als Separatist ist Viktor in der Pfalz nicht mehr sicher vor dem Zugriff der bayerischen Staatsorgane. Er flieht nach Frankreich, ins Elsass.
Aus dem Gnadengesuch. Vollkommen mittellos kam er in Mühlhausen an, wo er zunächst Kohlen schleppte und sogar Klosetts reinigte. Er fand andauernde Beschäftigung in 2 größeren Betrieben, wo er das volle Vertrauen der Betriebsführer und der Gefolgschaft genoss und nicht eine Stunde arbeitslos war.
Viktor arbeitet in einer Chemiefabrik, auf dem Bau und als Rollladenmonteur. In Frankreich gehört er keiner Partei an, ist allerdings in der CGT, der kommunistischen Gewerkschaft, aktiv. Ab 1935 sucht ihn Hitlers geheime Staatspolizei. Der Kontakt zur Familie in Deutschland bricht ab.
Aus dem Verhörprotokoll 1942. Alma Anna Kunz. Mein Mann wäre gerne zu seiner Familie zurückgekehrt. Aber seine politische Einstellung und sein Lebenswandel haben ihn davon zurückgehalten.
Mit der deutschen Besatzung des Elsass 1940 ändert sich das Leben von Georg Viktor Kunz. Die Gestapo hat ihn aufgespürt. Ende Oktober 1941 wird er wegen Hörens eines ausländischen Senders festgenommen, allerdings wenige Tage später überraschend wieder freigelassen. Kunz taucht unter und versteckt sich bei seiner Freundin, Flora Trefzer. Er versucht, eine Widerstandsgruppe aufzubauen, den Elsässischen Schutzbund. Kunz und seine Mitstreiter werden beobachtet, V-Männer in die Gruppe eingeschleust. Ende 1941 nimmt ein gewisser Wagner aus Mannheim, ein Mitstreiter aus früheren Zeiten, Kontakt zu ihm auf. Kunz hat Vertrauen zu dem Genossen. Dass Wagner ein Spitzel ist, ahnt er nicht.
Aus der Anklageschrift 1943.
Die angeschuldigte Trefzer, die im Rüstungsbetrieb Sundgau Maschinenbau GmbH arbeitet, versprach, Ölpumpen zu besorgen. Am 20. Juli 1942 händigte Kunz dem Wagner zwei von der angeschuldigten Trefzer entwendete, vollständige Ölpumpen und ein Ventil aus. Es wurden hiermit Sprengstoffanschläge gegen ein Gebäude des Sicherheitsdienstes in Mühlhausen geplant und darüber gesprochen.
Die Gestapo schlägt zu. Im September 1942 werden Georg Viktor Kunz und sechs seiner engsten Mitstreiter verhaftet. Nach monatelangen Verhören, Folter und der Ablehnung des Gnadengesuchs wird mein Urgroßvater am 17. August 1943 um 5.05 Uhr im Lichthof des Landgerichts Stuttgart von Johann Reichert mit dem Pfeilbeil enthauptet. Monate nach meinem Antrag auf Aufhebung des Unrechtsurteils gegen Georg Viktor Kunz antwortet mir der erste Strafsenat des Kammergerichts Berlin.
Der Antrag der Carmen Maria Eckhardt, das Georg Goss, genannt Kunz, betreffende Urteil des Volksgerichtshofs aufzuheben, wird als unzulässig zurückgewiesen. Die Begründung: Der Antrag ist unzulässig. Es fehlt das Rechtsschutzbedürfnis. Das genannte Urteil ist bereits durch das NS-Aufhebungsgesetz aufgehoben worden.
Ich lege Beschwerde gegen den Beschluss des Kammergerichts ein. Mittlerweile habe ich herausgefunden, durch das sogenannte NS-Unrechtsurteile-Aufhebungsgesetz von 1998 sind alle Urteile, die nach dem 30. Januar 1933 aus politischen und weltanschaulichen Gründen ergangen sind, pauschal aufgehoben. Entworfen von den Fraktionen der CDU, CSU und der FDP wurde das Gesetz in der 13. Wahlperiode vom Deutschen Bundestag verabschiedet, mehr als 50 Jahre nach Ende der NS-Diktatur. Und doch scheint mir das Aufhebungsgesetz auch eine Farce zu sein, als habe man sich einer lästigen Pflicht entledigt. Wird es dem konkreten Fall meines Urgroßvaters gerecht?
Der letzte bayerische Henker Johann Reichert hat über 3000 Menschen hingerichtet. Nach 1945 ist das Fallbeil über Straubing in die Justizvollzugsanstalt Regensburg gekommen und 1974 dann ins Bayerische Nationalmuseum. Die Museumsleute im Bayerischen Nationalmuseum haben den Fund der Öffentlichkeit 4 Jahrzehnte lang vorenthalten.
Berichtet der Bayerische Rundfunk im März 2014. Bis heute gilt das Verbot des damaligen Kultusministers Ludwig Spänle. Dieses Werkzeug darf der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden, auch nicht für Aufklärungszwecke. Ich darf es nicht einmal sehen. Erklären mag sich das Kultusministerium nach wie vor nicht. Ich aber will wissen, wie es meinem Urgroßvater im Angesicht des Todes erging. Ich mache mich auf den Weg nach München. Der Kunsthistoriker Sübe Wartener vom Bayerischen Nationalmuseum erklärt mir den Gebrauch des Fallbeils, dieses typischen Mordinstruments der Nazizeit.
Der Henker kam mit der Kiste, mit dem mechanischen Teil angereist, zunächst per Eisenbahn, später in der NS-Zeit hatte der Johann Reichert sogar einen eigenen Opel Blitz Pritschenwagen, weil er so viel zu tun hatte und das mit der Eisenbahn sich nicht mehr bewerkstelligen ließ.
Wie wird jetzt mit diesem Fund weiter umgegangen?
Er bleibt vorerst im Depot. Aus Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer, aus Pietätsgründen.
Aber Sie sind doch gar kein Angehöriger. Sie können doch gar nicht über die Gefühle und die Art und Weise der Verarbeitung von Angehörigen entscheiden.
Die Art der Präsentation muss verhindern, dass, dass die Würde der Opfer beschädigt wird.
Meinen Sie, die Würde der Opfer ist weniger beschädigt, wenn sie unter Verschluss im Keller, im Depot gehalten wird?
Die Hinrichtungen in München liefen ja so ab, dass die größten Nazi-Bonzen da immer an den Hinrichtungen teilnehmen wollten. Und dies mit großer Lust und Wonne getan haben, mit sich lustig machen über die rollenden Köpfe. Und das alles hat mein Vater und seine zwei Kameraden monatelang in dieser Todeszelle mitmachen müssen.
Heidi Delbeck ist die Tochter von Karl Delbeck, der aktiv im Widerstand gegen die Nazis kämpfte. Er wird gleich 1933 eingesperrt, verbringt Jahre in Haft und wird schwer gefoltert. 1944 wird Karl Delbeck wegen Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode verurteilt und wartet 8 Monate im Gefängnis in München auf seine Hinrichtung. Einem couragierten Gefängnispriester und einem Rechtsanwalt gelingt es, Karl Delbecks Hinrichtung mehrmals aufschieben zu lassen. Karl Delbeck überlebt, schwer gezeichnet.
Also mein Vater ist 72 gestorben. Es gab keine juristische Rehabilitierung.
Er ist gestorben mit dem Stigma, ein Hochverräter zu sein und auf immer ehrlos.
Die Würde, die ihm genommen worden ist, ist ihm einfach nicht zurückgegeben worden.
In Freiburg treffe ich den Historiker und Friedensforscher Professor Dr. Wolfram Wette. Er befasst sich seit Jahrzehnten mit der NS-Unrechtsjustiz.
Es war ein langer Prozess, sich in der Geschichte der Bundesrepublik von der von Hans Filminger geäußerten Vorstellung zu lösen, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Da drin steckt ja, was damals Recht war, ist auch heute noch Recht. Also der ganze Prozess der Erkenntnis, dass es sich um einen Unrechtsstaat handelte, der enorm viele Verbrechen begangen hat und der gesetzliches Unrecht am laufenden Band produziert hat. Das war ein schwieriger Erkenntnisprozess, gerade auch für Juristen, aber auch für die einfachen Leute.
Im Bundestag begegne ich Jan Korte, Abgeordneter der Linken. Er hatte sich dafür stark gemacht, dass Opfergruppen, deren Unrechtsurteile weiterhin rechtsgültig waren, endlich im Aufhebungsgesetz berücksichtigt wurden.
Wir hatten das erste Aufhebungsgesetz 1998, man muss es sich vorstellen. Und erst 2002 wurden die Deserteure rehabilitiert und dann erst im Jahre 2009 die sogenannten Kriegsverräter. Daran kann man natürlich erkennen, was es für Widerstände gibt, NS-Unrecht als NS-Unrecht zu kennzeichnen.
Und die ganze Rehabilitierungspolitik war aus der Sicht der betroffenen Opfer natürlich auch ein Vorgang der Entkriminalisierung. Bis dahin waren die Kriminelle, das muss man sich klar machen. Die haben also extrem gelitten unter dem Unrecht und nicht nur in der NS-Zeit, sondern eben noch viele Jahrzehnte danach. Und das Gleiche galt für das ganze Umfeld dieser Leute.
Das zeigt natürlich eines ganz deutlich, nämlich, dass es schlicht eine Lüge ist, dass die Bundesrepublik eine vorbildliche Aufarbeitung gemacht hat. Aufarbeitung in Deutschland, Gedenken an Opfer, Rehabilitierung von Opfern ist stets in der Bundesrepublik mit harten Auseinandersetzungen und einem langen Atem geführt worden.
Kann man eine bestimmte Gruppe von Menschen, die von NS-Gerichten abgeurteilt wurden, mit Todesstrafe, mit anderen schweren Strafen, kann man die pauschal rehabilitieren oder nicht. Was anderes war vermutlich nicht zu erreichen, dass dabei auch die Aufklärung individueller Schicksale zu kurz gekommen sein mag. Das konzidiere ich ohne weiteres. Aber im erinnerungspolitischen Kontext war wohl nur die pauschale Rehabilitierung möglich und die war schwer genug zu erreichen.
Das NS-Aufhebungsgesetz mit all seinen späteren Ergänzungen schließt eine Beschäftigung mit den einzelnen Schicksalen kategorisch aus. Für mich als Hinterbliebene ist das Wiederherstellen der Ehre aber kein pauschaler, formalisierter Akt. Die nationalsozialistische Justiz hat ihre Opfer individuell und öffentlich diffamiert, entwürdigt und entehrt. Ich erwarte von der demokratischen Justiz, dass sie für eine öffentliche Rehabilitierung und Würdigung des Einzelnen sorgt.
Fernschreiben der Geheimstaatspolizei Straßburg, August 1943.
An den Herrn Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin. Betrifft Georg Goss, genannt Kunz. Ebenfalls muss ich eine Überlassung der Leiche an die Angehörigen zur schlichten Bestattung ablehnen, da bei der Einstellung eines großen Teiles der elsässischen Bevölkerung mit einer Massenbeileidskundgebung zu rechnen ist.
Der Reichsminister für Justiz ordnet an, bei der Überlassung der Leiche an ein Institut ist das Anatomische Institut der Universität in Tübingen zu berücksichtigen.
Tübingen. Im dortigen Universitätsarchiv gibt es sogenannte Leichenbücher mit den Namen von NS-Opfern. Akribisch aufgelistet und durchnummeriert. Ihre Körper wurden zu Studienzwecken benutzt. Auch Viktor ist gelistet. Archivleiter Johannes Wischnert erklärt mir die alten Unterlagen.
Das ist hier die Nummer 96 aus dem Jahr 1943. Die Haarfarbe war schwarz und dann ist angegeben Todesart und Todestag. Da lesen wir hier Enthauptung am 17. August 1943. Also noch am gleichen Tag ist der Leichnam nach Tübingen gebracht worden. Hier steht Art der Injektion, also der Konservierung. 15-prozentiges Formalin. Man hatte die Absicht, diese Leiche im Präparierkurs und wahrscheinlich im Muskelpräparierkurs zu verwenden. Präparierkurs im Sommersemester 1944. Und da sieht man jetzt, dass 153 Studierende an diesem Präparierkurs teilgenommen haben.
Die über 150 Studenten haben dann mit dem Leichnam meines Urgroßvaters.
Unter anderem nehme ich an, dem Leichnam ihres Urgroßvaters gearbeitet.
Ich bekomme Post vom Kammergericht Berlin. Bezüglich meiner Beschwerde gegen den Beschluss des Kammergerichts teilt der erste Vorsitzende des Strafsenats mit,
dass der Beschluss des Senats durch Beschwerde nicht anfechtbar ist. Sollte ich innerhalb von 2 Wochen keine Nachricht von Ihnen erhalten, werde ich die Akten dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorlegen. Ob Ihnen dadurch Kosten entstehen, habe ich nicht geprüft.
Ich teile dem Kammergericht mit, dass ich nicht auf eine Entscheidung über meine Beschwerde verzichten werde. Zum Rechtsstaat gehört ein Rechtsmittel. Die Missachtung des rechtlichen Gehörs verletzt den Betroffenen in seiner Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes. Im Anatomischen Institut der Uni Tübingen empfängt mich Professor Dr. Hans-Joachim Wagner.
Ich habe hier Unterlagen gefunden, die belegen, dass mein Urgroßvater hier zu anatomischen Zwecken missbraucht wurde. Was ist da mit ihm gemacht worden?
Die Studenten entfernen die gesamte Haut. Und dann kommen sie auf die Faszien und die Muskeln.
Die Hingerichteten, die waren ja enthauptet worden. Was passierte mit dem Kopf?
Ich könnte mir vorstellen, dass der auch fixiert wurde. Und dann separat verwendet wurde, zum Studium des Gehirns. Häufig wurden dann auch Dauerpräparate von den Köpfen hergestellt.
Hatte die Zunft der Anatome keine Skrupel damals? Man wusste ja, dass es die Leichen von Hingerichteten waren, die der NS-Justiz zum Opfer gefallen waren.
Und vielleicht waren die einfach froh, dass die Leichen hatten.
Der Bundesgerichtshof hat nach 6 Monaten über meine Beschwerde entschieden.
Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Kammergerichts Berlin wird auf ihre Kosten als unzulässig verworfen, weil dieser Beschluss nicht mit der Beschwerde angefochten werden kann.
Das Juristendeutsch bedeutet, der Fall meines Urgroßvaters wird nicht aufgerollt. Alle Fälle sind also mit einem Federstrich beseitigt.
Die absurde Odyssee durch die Welt der Justiz endet hier. Was mir bliebe? Ein Antrag bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft zu stellen. Ich bekäme dann ein Schreiben, das mir in einem einzigen kargen Satz bescheinigt, dass Viktors Urteil aufgehoben ist. Auf diesen Behördenakt werde ich verzichten. Ich finde, der würde Viktors Schicksal nicht gerecht und erscheint mir wie eine weitere Beleidigung der Opfer. Warum fällt es mir so schwer, mich damit abzufinden? In Stuttgart finde ich Zuspruch bei Richter Fritz Endemann.
Und das ist deshalb besonders schlimm, weil ja in diesen Urteilen, insbesondere vom Volksgerichtshof, da wird ja die Person geschildert, ihr Vorleben und was sie gerne getan hat, Hochverrat oder Landesverrat. Und das wird ja getan in einer Weise, wo der Betreffende, wo der Angeklagte beschimpft wird, moralisch disqualifiziert wird. Der ist ein Verräter, er ist ehrlos. Das bleibt jetzt so stehen, auch wenn das Urteil aufgehoben ist. Es tritt nichts anderes an die Stelle. Es müsste als Gegengewicht gegen diese Verurteilung, auch diese moralische Verurteilung, müsste es eine Einzelfallentscheidung geben, wo das richtig gestellt wird, was war. Der ethische Wert liegt ja in diesen Handlungen. Der muss klar werden wieder.
Sie sind ja ein schäbiger Lump! Brechen Sie unter der Gemeinheit! Nein, Sie können auch nicht mehr zerbrechen. Denn sie sind ja nur noch ein Häufchen Elend, das vor sich keine Achtung mehr hat.
Die Diffamierungen der Opfer durch Blutrichter Freisler bleiben so stehen. Nichts, was ihre Würde wiederherstellt, tritt an ihre Stelle. Kein Wort über ihren Mut, ihren Einsatz für andere, ihr menschliches Handeln.
Und diese Art der Rechtsprechung, des Niedermachen des Angeklagten, des Widerstandskämpfers, das muss eine andere Antwort noch bekommen, neben der pauschalen Aufhebung. Der Gesetzgeber hätte ein eigenständiges Verfahren noch einrichten können für diese Fälle.
Ich würde mir vorstellen, dass ich als Angehörige das Recht habe, diese Urteile zur Wiederherstellung der Würde meines Vaters, dass ich die Möglichkeit habe, das aufzugreifen, individuell.
Die spannende Frage, was waren das eigentlich für Leute, die sich dem entzogen haben? Und es zeigt natürlich, ja, es war anderes möglich. Das ist eine entscheidende Frage, auch an diese Motivation zu erinnern, sie bekannt zu machen. Was sind das für Menschen gewesen?
Meine politischen Ziele habe ich mit aller Konsequenz verfolgt. Mehrfach dem elenden Kommiss eine Nase gedreht. Mehrmals stand ich vor Gericht, ohne Verurteilung, denn es gab keine Vergehen, außer dass ich für eine gerechtere Welt kämpfte. Gewaltakte sind mir zuwider, für deren Verhinderung ich mich mit allem Einfluss einsetzte.
In der Begründung zum NS-Aufhebungsgesetz heißt es, dass durch die pauschale Aufhebung die Gefahr besteht, dass es in Einzelfällen zu Ungerechtigkeiten kommen kann, wird gesehen.
Und weil dies da so steht, muss die Justiz über Fälle wie den meines Urgroßvaters schweigen? Ich fordere Auskunft von Tobias Kähne, Pressesprecher und Richter am Kammergericht Berlin.
Es ist doch in den ganzen Jahrzehnten Nachkriegszeit so gewesen in der Justiz, dass Prozesse geführt wurden, die der Wahrheitsfindung dienten. Da wurde doch im Einzelfall geprüft, was ist die Wahrheit. Warum wird es jetzt in diesem Fall nicht gemacht?
Aber es ging einfach darum festzustellen, war das ein Unrechtsurteil, ja oder nein? Was derjenige nun getan oder nicht getan hat, das war letzten Endes irrelevant.
Also das heißt, die Wahrheit ist in dem Fall nicht konkret?
Die Wahrheit wird nicht konkret im Einzelfall erforscht, das ist richtig. Der Gesetzgeber von 1998 war sich wohl auch dessen bewusst, dass im Einzelfall durchaus Hinterbliebene unzufrieden damit sein könnten.
Das klingt nicht nach Rehabilitation. Es waren ja Einzelschicksale.
Da gibt es keine Ausnahmen, die sind gesetzlich nicht vorgesehen.
Mit einem Federstrich sind quasi all diese Urteile, das Unrecht, was den vielen tausend Menschen widerfahren ist, vom Tisch gewischt.
Der Gesetzgeber hat das so entschieden, nicht die Justiz.
Die Mühe könnte man sich doch machen.
Das könnte man machen, der Gesetzgeber hat anders entschieden.
Viktors Einzelschicksal ist juristisch eingeebnet und anonymisiert. Rechtlich ist die Möglichkeit genommen, seine Ehre in einem ordentlichen Verfahren wiederherzustellen. Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Dinge. Eine alte Erkenntnis, sagt mir Richter Endemann aus Stuttgart.
Da will ich jetzt mal zurückgehen auf einen Satz von Platon in seinem Werk Die Gesetze. Dort heißt es ja, das größte Unrecht, was geschehen kann, ist das Unrecht, was im Gewande des Rechts sich offenbart, den Anschein erweckt und erwecken will, dass es das Recht sei. Das ist noch viel schlimmer zu ertragen als die pure Macht, wenn sie tätig wird. Unter dem Gesichtspunkt muss man die NS-Justiz sehen.
Warum sollen Menschen wie Viktor bis heute nicht wahrgenommen werden? Macht deren Würdigung vielleicht zu viel Arbeit? Macht die Beschäftigung mit den individuellen Fällen das Ausmaß des Unrechts schmerzlicher deutlich? Und das Stillhalten der vielen?
Es waren nicht nur die alten Nazis, die nicht an ihre Taten erinnert werden wollten. Es waren nicht nur die alten Nazis, die verhindert haben, dass es eine Aufarbeitung oder Auseinandersetzung gibt, sondern es war der große Mehrheitsmeinung in der Geschichte der Bundesrepublik, das Beschweigen, das Verdrängen, das war gesellschaftlicher Common Sense damals gewesen, der natürlich auch erklärt, warum es so unendlich schwierig gewesen ist, Opfer zu rehabilitieren, weil das bedeutet natürlich auch zwangsläufig, du musst dich mit den Tätern logischerweise auseinandersetzen.
Also, Schluss damit. Gib endlich Ruhe. Warum tust du dir das an, werde ich immer wieder gefragt. Der Uropa ist so oder so tot. Die Urteile sind aufgehoben. Schlussstrich? Tatsächlich, genau so steht es in der Begründung zum NS-Aufhebungsgesetz geschrieben.
Dabei gilt es, über 50 Jahre nach Kriegsende endlich den Schlussstrich unter eines der dunkelsten Kapitel der NS-Strafjustizgeschichte zu ziehen.
Die Schlussstrichdebatte gab es natürlich schon 1945 und das ist für mich eine Täterdebatte, die natürlich bis heute anhält und heute natürlich gerade in der aktuellen Auseinandersetzung mit der rechten Szene gerade wieder sehr aktuell ist.
Wer immer vom Schlussstrich redet, verwendet ja Energien darauf, sozusagen den Deckel auf dem Kessel zu halten und kann die Energie nicht in Richtung Zukunft wenden. Die Schlussstrichforderung war schon immer da. Sie wurde millionenfach gestellt. Sie ist ein Politikum sondersgleichen, weil sie den Wunsch ausdrückt, nicht belastet zu sein, aber angesichts der Enormität der nationalsozialistischen Verbrechen unrealistisch und wird trotz aller Forderungen niemals einkehren.
Es wird nie einen Schlussstrich geben. Für uns Angehörige sowieso nicht.
Mir kommt der Verdacht, dass der Staat mit der pauschalen Aufhebung der Unrechtsurteile auch eines im Sinn gehabt haben könnte. Die Vermeidung von Schadensersatzforderungen. Da ist ein Schlussstrich ziemlich praktisch. Bei der Bundesfinanzdirektion in Köln treffe ich Sachbearbeiter Heinz Lankau.
In diesem Referat wird die Entschädigung nach den AKG-Härterichtlinien bearbeitet. Und darüber hinaus ist hier die zentrale Auskunftsstelle zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht. Diese Stelle ist weltweit einmalig.
Jetzt möchte ich einen Antrag auf Wiedergutmachung für meinen Urgroßvater stellen. Der ist in der NS-Zeit als Widerständler enthauptet worden. Was muss ich da tun?
Leider ist seit 1969, also 31.12.1969, die Antragsfrist unwiderruflich abgelaufen. Es können für diesen Fall keine Entschädigungsansprüche mehr geltend gemacht werden.
Das heißt, ich kann gar nichts tun?
Nein, eine Wiedergutmachung werden Sie also in finanzieller Art nicht mehr bekommen.
Was war denn mit Menschen, die sich vielleicht aus Schamgefühl oder aus Unwissenheit bis dahin nicht gemeldet haben?
Die bekommen leider keine Entschädigung.
Die Witwe des Blutrichters Margot Freisler beantragte 1974 eine staatliche Aufstockung ihrer Witwenrente beim Münchner Versorgungsamt. Ihr verstorbener Mann wäre aufgrund seiner fachlichen Qualifikation im Erlebensfall nach dem Krieg vermutlich als Rechtsanwalt oder Beamter des höheren Dienstes tätig geworden. Diese absurde Begründung reichte dem Versorgungsamt aus, um ihr eine monatliche Zusatzrente in Höhe von 400 D-Mark zuzusprechen. Meine Uroma lebte nach dem Krieg von der Fürsorge, wie Heidi Delbecks Familie.
Durch die Folterungen und durch diese Gefängnisaufenthalte war es sehr schwer geschädigt. Krank, konnte nicht mehr einer Arbeit nachgehen und musste für seine Wiedergutmachung kämpfen. Bis 1958 gingen diese ganzen Wiedergutmachungsverfahren. Als Fürsorgeempfänger war man schon ja auch gesellschaftlich jetzt nicht so anerkannt. Und auch diese Wut darüber, diese Ohnmacht auch, dass diese ganzen Nazi-Verbrecher ihre Pensionen bekamen, mit Persilscheinen davonkamen, in Amt und Würden, ob Juristen, Ärzte oder in Behörden, die alle bestimmten, wie mit den Überlebenden umgegangen wird.
Der Tübinger Stadtfriedhof. Hier ist Viktors Leichnam wohl nach der Sektion im Sommer 1944 vergraben worden.
Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie gekommen sind. Haben Sie was gefunden?
Ja, wir haben die Liste von 1950 gefunden, die die Friedhofsverwaltung damals von der Anatomie von der Universität bekommen hat. Und jetzt müssen wir nachschauen, wann Ihr Vorfahre verstorben war. Am 17.08.43. Gosgeor, genannt Kunz. Die Mehrzahl, das sind Einäscherungen, beigesetzt. Im Gräberfeld X oben auf dem Friedhof.
Im abseitigen Teil des Friedhofs finde ich das Gräberfeld X. Früher der Bestattungsplatz der Anatomie. Von einer düsteren Hecke umsäumt, liegen auf der schmucklosen, kurzgeschnittenen Rasenfläche 6 Bronzetafeln mit den Namen von mehr als 1000 Menschen. Zwischen 1933 und 1945 hier verscharrt. Viele von ihnen waren ermordet worden. Auch mein Urgroßvater wird genannt. Aber nicht unter seinem richtigen Namen, sondern als Georg Goss. Seit 3 Jahren mache ich mich dafür stark, dass Viktor auf der Bronzetafel auf dem Gräberfeld X mit seinem richtigen Namen genannt wird. Bislang ohne Erfolg. Ich bin ratlos.
Ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo es natürlich auch um die Aufarbeitung der Aufarbeitung gehen muss. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Was sind die Ursachen dafür? Über die Rückkehr der alten Eliten, insbesondere natürlich in den Justizapparat, der fast 1:1 aus alten Nazis bestand. Was für einen Einfluss hatten eigentlich diese Eliten auf die Entwicklung der bundesdeutschen Demokratie?
Nachdem die juristischen Prozesse gelaufen sind, bleibt nur, dass wir unsere Aufmerksamkeit einem bestimmten Menschen widmen, sein Leben erforschen, seine Bedeutung beschreiben und diese Arbeit der Bevölkerung anbieten, damit sie zur Kenntnis nimmt, hier hat jemand ein Leben gelebt, an das zu erinnern sich lohnt.
Und jetzt? Viktors Taten und sein Leben wurden durch das Henkerbeil beendet. Dass seine Existenz heute durch einen pauschalen Schlussstrich anonymisiert wird, war keine ethische oder moralische Entscheidung, sondern eine offensichtlich politische. Ich bin froh, das Totschweigen nicht einfach hingenommen zu haben, auch wenn ich Viktors juristische Rehabilitation nicht erreichen konnte. Und ich bin stolz auf meinen Urgroßvater. Für mich war er kein Opfer. Er war tätig. Gegen eine Staatsräson, die er abgelehnt hat. Für seine Überzeugungen.
Viktors Kopf. Vom Umgang mit einem NS-Unrechtsurteil. Sie hörten ein Feature von Carmen Eckert. Es sprachen Janina Sachau, Martin Bross, Glenn Golz, Robert Dölle, Daniel Berger und Susanne Fluri. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie Hussein Michael Cirpici. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.